Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Hallo Shazeb.
Hi Andi, grüß dich. Wir haben hier die letzten zwei Wochen ausgesetzt, weil wir andere Sachen zu tun hatten. Und ich habe mich gefreut, dass wir uns jetzt mal wieder connecten nach längerer Zeit. Wie ist es dir ergangen?
Ja, ich war ein bisschen im Urlaub und unterwegs und davor auch ein bisschen krank, aber mittlerweile wieder super fit und gestärkt, mental, körperlich, alles. Also jetzt wieder gerade ein bisschen müde, weil heute zu viel gemacht. Aber letzter Tag vor Schul- und Arbeitsbeginn wieder war eine sehr schöne Zeit, die wir verbracht haben. In unter anderem ja in Italien, in Österreich, in Ungarn waren ja einiges unterwegs. Und ja, das hat den Kopf frei gemacht und neue Energie besorgt und war auch gut für die Family.
Das ist doch super schön. So muss das sein. Und auch bei uns ist heute ein sehr aktiver Tag gewesen. Wir waren jetzt bei Nachbarn noch die letzten 4-5 Stunden, was ganz schön war. Und jetzt ist auch morgen bei den Jungs wieder Schule und Kindergarten angesagt. Und ich habe immer ganz viel Respekt vor der Aufstehzeit, weil in den Ferien pendelt sich ja ein anderer Zyklus ein, wie du wahrscheinlich weißt. Ja, man bleibt länger wach und steht dann später auf. Und natürlich haben wir es wieder nicht gemacht, dass wir in weiser Voraussicht die zwei Tage vor Schulbeginn schon versucht haben, wieder umzustellen, sondern die Kinder wissen ja mittlerweile, ich habe ja morgen frei. Und dann wird vielleicht doch noch mal ein bisschen länger gespielt oder Film geguckt und ja.
But speak for yourself, ne? Also bei den Kindern gebe ich dir recht, aber ich selber habe immer den gleichen Rhythmus.
Good to know. Ich glaube es jetzt zwar nicht, aber wir werden sehen. By the way, wir müssen unbedingt eine Sache mal vordiskutieren. Ich hatte dir ja letzte Woche eine Nachricht geschickt und gesagt, wir haben möglicherweise einen spannenden Gast. Den würde ich dann einladen, falls du zuhörst. Ich weiß ja, dass du die ein oder andere Episode jetzt dir angehört hast. Moritz Plescher ist ein Basketballspieler, der in der zweiten Bundesliga spielt, Profispieler. Den habe ich letztens bei einer sogenannten Hoop Factory, also ein neben dem Vereinsgeschehen laufendes Angebot für junge Menschen, die Lust haben, ihre Spielfinesse noch mal ein bisschen weiter zu trainieren. Und da habe ich den kennengelernt. Der hat nach einem Fußbruch nur Schüsse genommen und hat trainiert, hat quasi seinen Wurf trainiert. Und dann sind wir in ein gutes Gespräch gekommen und ich habe ihn gefragt, ob er nicht mal Lust hätte auf ein Gespräch mit uns. War sehr angetan, hat sich, wie gesagt, auch unseren Podcast mal angehört und hat Lust, mit uns zu schnacken. Das sollten wir vielleicht mal dann planen, bei nächster Gelegenheit.
Ja, finde ich gut, weil knüpft ja auch ein bisschen an das an, was wir mit dem Chris McNaughton damals hatten. Die Ausrichtung war ein wenig anders, aber ich glaube, da können wir Parallelen finden und nochmal ergänzende Perspektiven. Das finde ich ganz cool. Also lass uns das schauen.
Sehr schön. Für heute hast du ein anderes Thema dabei. Ich bin ganz neugierig. Wir haben natürlich geschrieben, aber erzähl doch mal, wie bist du aufs Thema gekommen und worum geht's?
Ja, ich kam drauf, ich glaube sogar du hast es erwähnt, bei einem der letzten Episoden oder auf jeden Fall in einem Gespräch kam mal raus, es gibt ja einige Unternehmen gerade, die sehr, ich möchte fast schon sagen, aggressiv das Thema Workforce Planning und auch das Thema KI damit reinbringen. Unter anderem eben eine sehr große, bekannte Beratungsgesellschaft in die Hunderttausende von Mitarbeitern und die gesagt haben, dass sie etliche Jobs reduzieren werden in der Zukunft, also Hunderttausende von Jobs reduzieren werden wirklich, wo viele gesagt haben, was ist denn mit denen los, haben die so wenig Aufträge. Aber der Grundgedanke dahinter ist ja zu schauen, welche Jobs und welche Teile von den Jobs, die bisher und aktuell existieren, kann ich denn zukünftig sinnvoll von KI ausführen lassen. Ja, und das ist jetzt nicht so in dem Sinne, ja, KI kann hier ein bisschen berechnen und da ein bisschen berechnen, sondern dass man sich wirklich anschaut, welche Teile müssen denn von einem Menschen gemacht werden, welche sind sinnvollerweise in der Kombination dabei und wie gehe ich auch damit um, dass ich auf einmal ja nicht nur Arbeiten automatisiert habe, sondern wirkliche KI Bots, Arbeiter, Kollegen, Kolleginnen in der Form vielleicht mit dabei habe. Und das hat mich gefesselt, hat mich bewegt und habe ich mich ein bisschen kundig gemacht, welche Unternehmen das denn gerade forcieren oder auch machen. Und da gibt es gar nicht so viele, die das strukturell systematisch machen. Also viele machen das so opportunistisch, mal hier, mal da. Aber ich glaube, da gibt es ganz viel sinnvoll Strukturen zu schaffen und auch Ängste zu nehmen, die das ja vielleicht auch mit sich bringt. Wenn man sagt, da werden Jobs ersetzt oder ergänzt durch KI, dann ist das ja immer nur so gut, wie dann auch von Menschen benutzt wird. Aber da gibt es ganz viele Fallstricke und Themen, und das dachte ich, wäre mal ein spannendes Thema, dem wir uns mal annehmen können. Hat ja auch was mit Leadership zu tun, eben auch Leadership von zukünftig vielleicht KI-Teams.
Ja, nee, das ist ein gutes Thema, und weißt du, wir haben uns ja nicht wie viele andere da direkt draufgeschmissen aufs Thema. Ich muss auch sagen, ich habe da erstmal mit viel Respekt drauf geschaut. Ich bin auch froh, dass ich mittlerweile ein paar Erfahrungswerte auch von anderen oder von mir auch selber teilen kann. Und ich finde immer die Unterscheidung, wenn man an das KI-Thema sich ranrobbt, gut zwischen der Generative KI, also die generative AI, die wir alle ja benutzen, mit Hilfe von ChatGPT, Copilot, Perplexity oder auch Claude. Warum generativ? Weil man da ja einen Befehl reingibt oder, wie man so sagt, prompted heute natürlich, und oder eine Frage stellt, und dann wird eine Antwort generiert oder es wird eine Tabelle generiert oder ein Bild generiert. Ich glaube, spannender ist aber jetzt die Neuerung durch die zweite Kategorie, nämlich die Agentic AI, also die KI basierend auf Agenten. Und da kann ich ein sehr, sehr spannendes Beispiel teilen, was ich jetzt sowohl mit Philips hatte als Endverbraucher, als auch Mobina hatte mit Aura, die ja diese Ringe herstellen, die kennst du ja auch. Und wir hatten in beiden Fällen, du hast ihn an, du zeigst ihn gerade, ich habe da sogar, glaube ich, den Ring durch dich kennengelernt, weil du ja mal den Link geteilt hattest. Aber was will ich hier teilen? Wir hatten in beiden Fällen, Mobina mit Aura und ich mit Philips, als Endverbraucher eine Situation, wo wir mit dem Produkt ein Problem hatten und dann jeweils über einen Chat an 2, 3 Punkten sehr, sehr beeindruckt waren, weil der Agent vollautomatisch Entscheidungen getroffen hat. Zum Beispiel, darf ich den Kunden fragen, ob ich die Daten auslesen kann? Das war bei Aura der Fall. Zweite Frage, nach Rücksprache mit Kunden, darf ich eine neue Bestellung aufnehmen für den Austausch des Ringes? Und dritte Frage, dritte Entscheidung, darf ich denn tatsächlich den neuen Ring dann auch verschicken an den Kunden? Und das fand ich sehr, sehr interessant. Das war bei Philips genauso. Da hatte ich bei der Gartenbeleuchtung ein Thema, wo eine Lampe ausgefallen ist, und da habe ich ebenfalls über einen Chat, da war dann ein WhatsApp-Chat da, über einen KI-Agenten dann eine neue Lampe bekommen. Das hat fantastisch funktioniert. Und da frage ich mich dann doch, ist denn die KI die Technologie, die den Menschen dann ersetzt auf breiter Front? Oder ist das eher eine Technologie, die durch Anwendung andere Menschen, die KI nicht benutzen, eher eine Gefahr? Wie siehst du da drauf?
Ich glaube, es ist wie immer eine Abwägungssache, dass du Fortschritt nicht aufhalten kannst bis zu einem gewissen Grad und dass du letztendlich eine Mischung haben wirst. Du wirst eine Verschiebung haben. Ja, du wirst eine Verschiebung haben darin, dass es Aufgaben geben wird, die du bisher gedacht hast, lassen sich nicht ersetzen. Aber wie du siehst bei deinem Beispiel, ja, das, wenn du es gut programmiert hast, die Rahmenbedingungen gut gegeben hast, warum sollte das mittlerweile nicht von der KI gemacht werden? Ja, und das zeigt natürlich dann wieder, wo ist dann der Mehrwert des Menschen eigentlich? Ja, und ich glaube, das ist die spannende Frage. Was sind die Themen? Und das wird sich immer wieder verschieben. Das hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder verschoben, wo du denkst, welche Aufgaben macht denn den Menschen einzigartig, den nur er oder sie machen können? Und das ist heute wahrscheinlich nochmal anders als morgen und also auch als gestern. Und ich glaube, das ist die Reflexion, die wir uns alle geben müssen. Und das wird nicht statisch sein. Das wird wahrscheinlich momentan eher auf die Wissensarbeit gehen. Und also auf, je besser ich die Rahmenbedingungen habe und Rahmenbedingungen beschreiben können kann, umso mehr wird das KI-mäßig auch durch Agenten ergänzt oder dann vielleicht auch ersetzt werden, was dann wiederum heißt, der Mensch wird seine Nische dann auch finden. Ich glaube, das auszublenden und zu sagen, nee, das wird mich nie erreichen, ich glaube, das ist genau die Gefahr, die den Leuten Angst machen wird, weil wenn ich mit dem Mindset reingehe, mit was ich mache, kann keine KI, ja, das ist nur eine Frage der Zeit meines Erachtens und ich muss mich ständig auch weiterentwickeln, und das sind wir aber auch als Menschen, die sich weiterentwickeln können und die auch dafür sorgen, dass Entwicklung passiert.
Das ist so, und ich würde argumentieren, es ist mittlerweile allerhöchste Zeit, dass sich jeder fragen muss, welche Teile meiner täglichen Arbeit sind repetitiv und eigentlich stupide, weil sie nach einem bestimmten Regelwerk ablaufen. Und all diese Dinge, glaube ich, sind in Gefahr oder sind Gott sei Dank ablösbar durch KI. Also wenn ich jetzt ein ganz banales Beispiel nehme und denke an ein Rathaus, an bestimmte Tätigkeiten, die ich beim Rathaus quasi anfrage. Wenn diese Dinge nach einem starren Regelwerk abzuarbeiten sind und die Mitarbeitenden im Rathaus sich auch immer an diese Regeln halten, was ja in der Regel der Fall ist in Deutschland, dann glaube ich, kann man durch ein E-Governance diese Dinge vereinfachen und beschleunigen. Beispiel wäre ein Strafzettel. Der Strafzettel bei einem zu schnellen Fahren oder bei geblitzt werden beispielsweise. Das ist ja theoretisch vollautomatisierbar, weil du hast eine Maschine, die misst, dass du zu schnell gefahren bist und dann wird dein Kennzeichen ausgelesen, es werden Adressdaten abgeprüft und dann wird dieser Gebührenbescheid eben verschickt. Jetzt ist die Frage, warum kann man sowas nicht machen wie in Dubai beispielsweise, wo du, wenn du zu schnell gefahren bist, die Mitteilung direkt in deiner Dubai-App bekommst, paar Minuten nachdem du geblitzt worden bist und du kannst das Ding direkt aus der App herauszahlen. Also du hast mehrere Prozessschritte weggekürzt und du hast die menschliche Komponente da rausdividiert. Und jetzt ist die Frage natürlich, wer will diese Arbeit weiterhin noch gerne machen?
Ja, da gucke ich ein bisschen anders drauf, weil das System, zumindest in Deutschland, ist ja so, dass es sich selbst erhalten möchte. In dem Status, wie es ist. Und wenn du Menschen hast, die einen Job machen, die werden meistens nicht, oder ja, meistens weiß ich nicht genau, aber viele werden nicht unbedingt sagen, ich löse mich von dem, was ich gerade tue und erfinde das neu, sondern werden wahrscheinlich schauen, dass ich meinen Job irgendwie behalten kann, so wie er gerade ist. Ja, und das sehen wir auch da. Ich nehme mal das Beispiel, was du jetzt genannt hast. Wenn ich jemanden habe, der das vorher manuell gemacht hat im Team, und die Stelle wird frei, dann ist doch die erste Handlung momentan, ich besetze die Stelle neu. Und zwar so, wie sie war. Und das ist, glaube ich, der Fehler, der gerade passiert, dass ich immer wieder von dem ausgehe, was war und in das gleiche Konstrukt reinbauen, anstatt zu sagen, okay, wenn ich jetzt auf dem Blatt weißes Papier das Ganze angehe, dann würde ich das ja nicht so machen. Ja, aber das ist, glaube ich, so diese Risk-Averseness, die wir haben, um zu sagen, ich gehe das Risiko ein, denke mal neu und dann kommt vielleicht eher der Dubai-Effekt dann raus, ja, um zu sagen, da gibt es Optimierungsbedarf und ich muss es ja gar nicht den Leuten wegnehmen gerade, sondern ich kann ja auch die Opportunitäten nutzen, wie dem Beispiel jetzt hier eine Freistelle ist da, dann kann ich überlegen, wie mache ich das neu. Aber auch das sehe ich auch bei Unternehmen eher selten. Die Stellen werden alle zum Großteil immer wieder 1:1 neu besetzt, wo ich denke, Leute, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ja, denk mal drüber nach. Und für jeden Einzelnen ist das eine Hürde, aber das ist ja für mich der Punkt, wo du sagen kannst, das ist Leadership, zu sagen, wie kriege ich die Leute dahin, dass sie diesen Gedankensprung mitmachen?
Ja, das finde ich einen sehr, sehr guten Gedanken und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Weil im Fall von Dubai ist es ja so, das ist ein sehr junges Land, ja, zumindest in der Ausprägung, wie es jetzt ist, ist es neu. Das heißt, viele Dinge, die man dort sieht, gab es vorher gar nicht. Also den Prozess gab es nicht. Das heißt, der wurde von auf einem weißen Blatt Papier gedacht. In Deutschland gibt es ja Prozesse und die sind in der Regel auch sehr, sehr ausgefeilt und auch gewöhnt. Wir haben uns dran gewöhnt. Und etwas, also das ist ja dieses Unlearning. Wir müssen eigentlich etwas Bestehendes, das ja auch weitestgehend funktioniert, wieder uns ablernen. Du hast mich gerade erinnert durch deine Ausführung an den Elon Musk wieder. Weil Elon Musk ist ja jemand, der bekannt ist für diese First Principles Logik. First Principles bedeutet, wenn wir etwas neu machen, ist die Frage, warum machen wir das überhaupt? Und er sagt, dass die erste Reaktion darf nicht sein, dass man etwas dazu packt, sondern dass man etwas wegnimmt. Und das ist etwas, das ist für uns, glaube ich, nicht intuitiv, dass wir sagen, wir nehmen etwas weg, obwohl wir das eigentlich machen müssen. Also KI ermöglicht ja, wie du eigentlich andeutest, eine Sache komplett neu zu denken. Und so müsste man das eigentlich machen für Transaktionen, für Prozesse, aber auch für Rollen, die man ausschreibt, oder?
Das müsste man, da kommt aber noch dazu, dass wir, also Prinzipien ist ja nochmal was anderes als eine Regel oder eine Prozessbeschreibung für mich. Ja. Und auch da, ich glaube, das ist auch nochmal für mich ein wichtiger Punkt, dass wir noch immer in Regelwerken und in Prozessbeschreibungen denken. Und natürlich kann ich das ist auch ein wichtiger Schritt, also nee, verstehe mich nicht falsch, ich glaube, das ist der erste Schritt, aber das First Principle, und das ist für mich nochmal was anderes, oder generell in Prinzipien denken, ist ja einen Rahmen setzen, der dir nicht genau vorschreibt, nach A kommt B, ja, sondern der dir sagt, A ist zuerst und daraus folgt, dass B als zweites oder als drittes kommen muss, ja, aber du sagst eben nicht nach A kommt B, ja. Das ist ein bisschen abstrakt gesagt, aber auch wenn du dir mal die deutschen Gesetze anschaust und die alten ursprünglichen Gesetze im BGB oder in anderen, also die schon 100 Jahre alt sind, na, nicht ganz, aber ja, doch zum Teil schon, dann sind die sehr generisch gefasst. Und die neuen Gesetze, wenn du jetzt im Bundestag schaust, was werden da genommen? Die sind ja 10 Seiten lang zum Teil so ein Gesetz. Weil die im Haar genau beschreiben, wann, was, wie passieren soll. Also keinen Interpretationsspielraum ergeben. Und warum spreche ich das an? Weil wir, solange wir in diesen Prozessen denken, kann ich vielleicht gut automatisieren den Prozess. Aber die Agentic AI, um da wieder drauf zurückzukommen, ja, die kann in Prinzipien denken. Ja, und die kann Anweisungen, oder das wird wahrscheinlich auch mehr und mehr kommen, dass ich die Prinzipien setzen muss und dadurch einen gewissen Spielraum lasse, wie die KI reagieren kann. Das macht ja eine gewisse Intelligenz dann eben aus, eine Lernfähigkeit, dass ich aus den Prinzipien weiter fortentwickle, was passiert daraus? Und auch eben, je weiter ich zurückgehe, also sehen wir nochmal First Principle, da kam ich ja drauf, immer wieder an den Ursprung zurückgehe, wenn was nicht gestimmt hat, wenn ich daraus gelernt habe, wenn ich zum Beispiel die Rücknahme genehmigt habe für eine Lampe, die nicht funktioniert hat, ja, als KI, und mache das 10-mal und sehe dann am Ende des Monats, oh, da haben wir so und so viel Verlust gemacht, ohne dass ein neuer Kunde dazu gekommen ist, kann die KI idealerweise daraus lernen oder vielleicht noch nicht, aber dann ist es der Mensch, der da dieses Muster erkennen sollte und sagen kann, naja, ich muss hier das Prinzip vielleicht mal ändern, dass es da auf den Deckungsbeitrag schauen muss oder noch eine andere Variable mit reinnehmen muss. Und das sind, glaube ich, die Themen, die wir neu denken sollten, müssten, wo wir aber auch eine gewisse Kapazität für brauchen, auch einen Freiheitsgrad. Aber wie du sagst, manchmal ist Wegnehmen vielleicht auch sinnvoller, dann brauche ich gar nicht die A nach A, nach A kommt B, dann kommt C, sondern lass einfach A stehen am Anfang. Ja, und der Rest ergibt sich vielleicht von selbst.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Ich glaube, wir widersprechen uns gar nicht. Was ich mit First Principles meine, ist meine Ableitung von Elon Musks Denken in Richtung, warum gibt es ein Gesetz? Warum gibt es einen Prozess? Warum gibt es eine Regel? Und dass man das hinterfragt und sagt, ist das noch aktuell? Wollen wir das eigentlich noch so? Und wenn die Antwort ja ist, dann kann man dieses Thema ja einfach mal auf einem weißen Blatt Papier neu denken. Und weißt du, eine Sache, die ich immer wieder auch teile, was Technologie uns Menschen bringt, ist, wir müssen, aber dürfen auch kreativer werden, wenn was Neues da ist. Als Beispiel, früher hast du beim Bewirtschaften eines Feldes zum Beispiel alles von Hand gemacht. Das hat ewig gedauert und du hast dann mit dem Einzug von Pflüggerät oder dann später auch von Motoren dann bestimmte Dinge nicht mehr händisch gemacht, sondern sie wurden automatisiert. Das heißt aber nicht, dass der Bauer plötzlich weniger Arbeit hat. Der hat die Arbeit nur verlagert auf andere Themen. Und ein Beispiel, was ich selber an mir erfahren habe, ist beispielsweise das Schreiben einer Doktorarbeit, weil das erzähle ich immer wieder, das Beispiel ist sehr eingängig, in den 50er, 60er Jahren bestand der Großteil der Dissertation darin, dass man Artikel gesucht hat. Also die Zeit hat man aufgewendet, um in Bibliotheken zu fahren, die dann teilweise auch weiter weg waren, und Bücher zu suchen, Artikel zu suchen in diesen langen Regalen. Und dann hast du diese Stellen händisch abgeschrieben, weil es gab ja keine Kamera, die du mitgenommen hast. So. Und diese Recherchearbeit war quasi eine unheimlich aufwendige Arbeit. Und dann musstest du schreiben und dann musstest du irgendwie formulieren, vielleicht im Labor noch irgendwas tun. Und dann irgendwann in den 90er Jahren, 2000er Jahren, als ich dann soweit war, war dann die Recherchearbeit null. Weil du hast auf JSTOR oder Google Scholar oder anderen Plattformen von einem Rechner aus jeden Artikel dieser Welt auf Knopfdruck gehabt. Und da gab es nichts abzuschreiben, weil du konntest einfach Copy-Paste machen. Und die Hauptleistung bei mir lag aber darin, dass ich geschrieben habe, weil niemand hat für mich geschrieben. Ich habe die Interviews transkribiert, ich habe selber jedes einzelne Wort auf der Tastatur geschrieben. Aber das ist heute auch anders, weil heute schreibt dir die KI den Text. Das heißt also, du musst jetzt nochmal kreativ werden und überlegen, worin besteht denn meine geistige Leistung nun? Und deswegen ist da eine gewisse Neugierde, Kreativität gefragt.
Jetzt stelle ich dir so ein Gedankenspiel mal oder zur Verfügung mit der Bitte um deine Bewertung. Wenn du jetzt sagst, deine Hauptaufgabe bestand im Schreiben und du fragst jetzt jemanden, der 20 Jahre vor dir seine Dissertation gemacht hat, wie bewertet er deinen Aufwand der Dissertation? Also,
weißt du, worauf ich hinaus will? Ja, klar. Ja, je älter der Promovierende zurückliegt, desto mehr wird er die Jüngeren als Flasche bezeichnen, die nichts geleistet haben.
Du hast die Recherche nicht selber gemacht, aber zu meiner Zeit, ja, da war das Kontrolle und da habe ich mich noch bis nach Timbuktu in die Bibliothek begeben, um da einen Artikel rauszusuchen. Und der hat dann den entscheidenden Wendepunkt gebracht in meiner Dissertation. Und wenn du den einfach aufs Tapet bekommst, auf irgendeiner Maschine, dann hast du dich ja gar nicht angestrengt, dann ist das ja quasi selbst gemacht worden. Und das Gleiche kannst du ja weiter fortschreiben. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, diese schaffst du fast nicht aus dir selbst heraus, aus dem Jetzt, oder das schaffen nur wenige, sagen wir es mal so. Ja. Und das ist das Thema Innovators-Dilemma für mich, warum auch da Innovation meistens durch Leute, die entweder extremen Druck, Hunger oder Krise bekommen und nicht die, die schon satt sind, ja. Und das kleiner Seitenhieb hier an der Stelle auch an Leute, die in der Beratung arbeiten und eine Software entwickeln wollen, die dann sagen, Moment mal, das ist ja ganz anders, aber das sind wir gar nicht gewohnt. Ja, nee, richtig, weil es ein neues Prinzip ist, ja? Und weil ich die Mauern durchbrechen muss, weil ich ein Risiko eingehen muss und den Wert neu bestimmen muss. Ja? Und der kommt dann auch, das kann auch mal gegen die Wand fahren. Aber das ist für mich auch ein Punkt, warum ich, wenn wir bei dem Stellenbeispiel bleiben und das noch abschließen vielleicht, ein Hiring Manager immer wieder an die Grenzen kommen wird, zu sagen, ich denke auf dem weißen Blatt Papier, solange das System drumherum das nicht belohnt. Und ich bin davon überzeugt, dass du anfangs so eine Art Katalysator brauchst, ein Unternehmen, die dir helfen, das zu tun. Gar nicht so sehr fachlich und technisch, sondern die dir einfach die Legitimation geben, das zu tun, das zu denken. Zu sagen, pass auf, du hast eine Stelle, die ist nicht weg, ja, und die wird auch nicht automatisch aus einer KI generiert, sondern lass uns mal gemeinsam drauf schauen, weil das ist das, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Und im Zweifel bekommst du sogar zwei Stellen, wenn wir dadurch was gelernt haben, wie wir es mit KI machen können. Oder du bekommst die Stelle und eine KI oder wie auch immer was dazu. Ja. Ich glaube, du brauchst so einen gewissen Anreizfaktor und eine Anker, an den sich Leute dranhängen können, damit diese Hürde überkommen wird, diese Innovationsbarriere zu durchbrechen.
Ja, unbedingt. Bevor ich darauf eingehe, ich glaube, dass man mit dem Beispiel Formel 1 vielleicht nochmal sich helfen kann. Weil ich will versuchen zu erklären, dass durch den Einzug neuer Technologie sich das Spiel jedes Mal komplett ändert. Es ist plötzlich ein neues Spiel. Deswegen ist auch der Vergleich zu früher nicht fair. Also wenn du jetzt guckst, Formel 1 der 80er Jahre, wie lange hat da ein Boxenstopp gedauert? Wie wichtig war da jetzt? Ja. Ne, ich glaube, es war noch länger. Ja. Oder davor noch, ne? Ja. Und mittlerweile ist es einfach ein anderes Spiel. Da müssen ja teilweise irgendwelche Schrauben abgemessen werden, ja, weil sonst das Spiel gefühlt gerickt ist. Und ich glaube, genauso ist es im Zeitalter der Technologie im Unternehmen, dass man dann das Geschäftsmodell neu denken muss. Ich glaube, die Herausforderung, die du hast, Andi, die ich jetzt gesehen habe in meiner Lebensrealität ist, es scheitert oft an viel banaleren Dingen, als wir denken. Also Mitarbeitende, die dann zum Beispiel noch 6, 7 Jahre zu arbeiten haben, die sagen dann, ja, also was will ich denn mit dem neuen Zeug? Ja, ich will jetzt mein Ding weiter segeln, ich will jetzt nicht mich komplett verändern. Oder wenn du merkst, da ist eine ganze Abteilung, keine Ahnung, ich nehme das Beispiel Order Management, ja, wo ganz klare Regeln sind, oder Text, ja, wo du ein ganz klares Regelwerk hast, wo vielleicht ein Agent dir schnell und wahrscheinlich relativ fehlerfrei, relativ gesamthaft Transaktionen durchspielen kann oder, ja. Da siehst du, wie viel auf der einen Seite plötzlich möglich ist und auf der anderen Seite irgendwie so eine Paralyse da ist, dass man guckt und sagt, okay, shit. Und was ich zeitgleich sehe, ist, dass dann Unternehmen wie SAP auch unterschätzen, wie wichtig auch die Erwartung des Marktes ist, ne? an dich. Ich habe letztens so ein Video gesehen über Entwickler, hat mir jemand zugeschickt. Entwickler vor 10 Jahren, 2016, wurden gehegt und gepflegt, ne? Die wurden aus jeder Gosse quasi sozusagen rausgehoben und hoch bewertet, gut bezahlt, und es wurde sich gekümmert um sie und so weiter und so fort. Und heute ist das genau umgekehrt plötzlich. Software ist nicht mehr, was das mal war. Man hat ja immer gesagt, Software hat Marge, Software ist Intellectual Property, das ist total wertvoll und Entwickler sind toll. Und heute ist es so, durch AI ist es plötzlich alles mit einem riesen Fragezeichen versehen. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf deine Bemerkung eingehen. Habe ich dich richtig verstanden, dass du sagst, Beratung braucht's heute deswegen, weil man eigentlich an die Hand genommen werden will und sozusagen jemanden will, der einen durch diesen Prozess durchbegleitet? Oder wie habe ich das verstanden?
Ja, das hatte ich nicht gesagt, aber ich glaube, da ist trotzdem Funken Wahrheit drin. Ja, was ich meinte ist, wenn du ein Geschäftsmodell hast, was funktioniert hat, ist das kein Garant dafür, dass dein Geschäftsmodell in der Zukunft auch immer weiter so funktionieren wird. Ja, also in dem Beispiel, wenn du dann sagst, ich möchte mein Geschäftsmodell ändern und legst die gleichen Prinzipien an, dann wird dein Geschäftsmodell nicht zwingend genauso erfolgreich sein. Das meine ich dann. Aber du, was du sagst, ist auch trotzdem, was ich implizit mitgenannt habe, ob das jetzt Berater sind oder ein internes Team oder was auch immer, du brauchst irgendwo eine Instanz, die dir vielleicht auch bei diesen, wie du sagst, banalen Themen unter die Arme greift. Ja. Wir haben das mal genannt bei uns im Team, Fear to Excitement Journey. Ja. Diese Angst zum Teil oder diese Blockade in positive Erwartungshaltung umwandelt. Ja. Und also psychologischer Natur, aber vielleicht auch technisch. Die Leute, die da gar kein Verständnis für haben. Ja. Ich war zuletzt im Elternabend bei der Schule und da haben wir darüber gesprochen, was muss denen im Unterricht beigebracht werden zu KI. Ja. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, Leute, das ist nicht der Auftrag einer Grundschule, den Kindern jetzt KI-Prinzipien beizubringen, sondern da geht es um Vertrauen und andere Themen. Also ich glaube nicht, dass ein sinnvolles Thema ist, jetzt zu gucken, welche KI kann was und Bildgenerierung, das mag ein Aufhänger sein, aber dann sagte mir die Nebensitzerin dann auch mit, ja, ich bin Friseurin, ich habe damit gar keine Berührungspunkte. Ich kann meinem Kind das nicht erklären. Ja, ich weiß davon nichts, wo ich dann gesagt habe, ja. Aber auch da würde es wichtig sein, sich damit zu beschäftigen. Und es braucht irgendwo einen Impuls, das zu tun. Sei es jetzt Schule oder sei es in der Unternehmung, dass dann irgendwo, sei es Leadership oder auch eine zentrale Funktion, das anstößt. Idealerweise, dass es dann irgendwann von selbst getragen wird. Aber das ist der Punkt. Ich glaube eben nicht, dass es ganz von alleine funktioniert, nur weil ich den Leuten sage, mach das jetzt, ne? Wie immer.
Ja, auf der anderen Seite, glaube ich, ist die große Gefahr, dass man glaubt, KI wird jetzt überall sein. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Also sowohl in so Pflegeberufen kann ich mir das nur schwer vorstellen, so Japan-mäßig, ja. Ich weiß nicht, ob Europa irgendwann an dem Punkt sein wird. Vielleicht werden wir es ja, weil wir so alt werden alle und viele gleichzeitig alt werden. Aber ich glaube, so Erziehungsberufe und Pflegeberufe, Hotelrezeption, diese Berufe werden weiterhin menschlich sein, weil das dem Menschen wichtig ist, ne? Diese Begegnung mit anderen Menschen, oder?
Ja, ich glaube, es wird eben auch da, bin ich wieder bei dem Anfangskonstrukt vielleicht, zu sagen, welcher Teil dieser Aufgabe soll denn und muss denn menschlich weiter sein? Der Pflegeteil, der einfach die menschliche Nähe braucht, der sollte natürlich menschengetrieben sein. Aber jetzt mal ganz blöd, die Abrechnung hinten dran und die Zeiterfassung und die Routenkoordination, die Logistik, um zu schauen, zu welchem Patienten gehe ich wann, das ist technologisierbar oder automatisierbar dann auch. Und das mag gewisse Abstufungen brauchen. Ne? Und so ist es, glaube ich, immer wieder zu schauen, was davon kann denn Technologie übernehmen. Und das ist, KI ist ja nur ein Teil von Technologie. Deswegen ist das vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Da bin ich bei dir. Das ist ein Treiber von Innovation, aber es ist nicht der einzige davon. Ne? Und das ist, glaube ich, insgesamt eher ein stellvertretendes Thema, was gerade halt sehr, sehr populär ist, weil es ein bisschen anders als vorher Wissensarbeiter Konkurrenz macht, ja, die in der Vergangenheit gesagt haben, naja, Technologie kann meine Aufgabe nicht übernehmen. Und das ist jetzt eben anders, wenn ich mir Teile dieser Jobs anschaue.
Da hast du recht. Also, weißt du, meine Erfahrung jetzt über die letzten 2-3 Jahre mit GenAI ist, ein bisschen von dem Hype ist abgeflacht, weil nicht überall die Technologie sinnvoll nutzbar ist. Und das ist ja oft so, dass man glaubt, man, wie früher das Thema Cloud, ja, oder davor das Thema Software, davor das Thema Internet. Wenn man denkt, das wird jetzt jeden Lebensbereich komplett übernehmen, dann ist das nicht so. Ich glaube, das kann man vielleicht ein Stück weit für Smartphone sagen, aber Smartphone ist ja letzten Endes ein Gerät, was verschiedene andere Technologien in sich trägt. Aber was ich auch gelernt habe, ist, man muss genau gucken, bei welchen Situationen, in welchen Use Cases das nutzbar ist und gut nutzbar ist. Ich würde sagen, alle Transaktionen, die repetitiv sind, eigentlich langweilig sind und nach einem festen Regelwerk funktionieren, werden wir irgendwann in 10 Jahren uns fragen, was, das haben wir mal händisch gemacht, als Beispiel dieses Rathausthema, ne, dass man irgendeine Genehmigung braucht, irgendeine Zulassung von einem Fahrzeug, you name it. Oder zum Beispiel sogar Assistenzaufgaben. Also du hast einen Assistent, Assistentin, die suchen dir Termine raus. Ich glaube, das wird zukünftig voll über Agenten laufen. Dass Agenten miteinander sprechen, diese Termine koordinieren und dass du dann gefragt wirst, ne, hier oder da von einem Agentic AI, ist es okay, den Termin mit dem Andi auf den Donnerstag zu legen, da hast du ja das und das. Ich glaube, irgendwann kommt das, dass du dich unterhältst mit dem Ding und das wird es machen. Und wenn wir dann zurückdenken und sagen, hey, das war mal eine ganze Industrie, das war ein Job, den gab es mal früher, das wird es, glaube ich, schon geben.
Das wird schon geben und für mich ist dann die Ergänzung noch, und da, ich weiß nicht, ob der Ray Dalio was sagt, der Investmentbanker, der Principles ja auch geschrieben hatte, oder der, ja, seine Führung lief ja durch Transparentmachen von Entscheidungsprinzipien und die zu teilen und zu diskutieren. Und ich glaube, das ist der Diskurs, der in Unternehmen passieren muss. Nach welchen Kriterien, nach welchen Prinzipien geht man vor? Und dann würde es auch eine andere Zusammenarbeit untereinander und eben auch gemischt mit Agentic AI dann eben geben, die diese Prinzipien auch befolgen können. Und je besser ich diese Prinzipien für ein Unternehmen geklärt habe, umso leichter fällt dann auch eine gemeinsame Zusammenarbeit. Und das wird, glaube ich, noch einen Schritt weit dauern, bis das so ist. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich damit auseinanderzusetzen, als Unternehmen, als Mitarbeiter, als Leader, zu sagen, wo kann das Ganze hinführen? Eben nicht übertrieben, nicht, ey, der Job wird dann irgendwann alles weg sein, sondern zu gucken, was ist möglich, wo stehen wir gerade, welcher Zeithorizont steht dahinter, bewusst drauf zu schauen und eben nicht einfach entweder Augen zu oder alle springen drauf und alles ist möglich, sondern konstruktiv, aber auch realistisch mal drauf zu schauen und den Diskurs zu suchen. Das passiert in einigen Teams, aber das passiert meistens dort, wo auch Leader die Selbstsicherheit haben, zu sagen, ich weiß eben nicht alles und ich gehe trotzdem in Diskussion. Wenn ich unsicher bin und nicht genau weiß und dann denke, ich mache mich angreifbar, dann führe ich die Diskussion nicht und das ist, glaube ich, genau falsch.
Was ist denn jetzt eigentlich der Takeaway aus unserer Diskussion heute? Ich habe für mich mitgenommen, dass du jetzt eigentlich gesagt hast, hey, also implizit, bevor wir von außen verändert werden, sollten wir im Kontext unserer Arbeit als Leader uns bei der Besetzung einer neuen Stelle, einer neuen Rolle oder auch bei der Diskussion eines Geschäftsmodells oder eines Prozesses ganz bewusst selber fragen, was ist eigentlich das Ziel dieser Rolle, dieses Prozesses oder der Abteilung und welche Teile davon sind denn transaktional oder repetitiv oder laufen nach einem festen Regelwerk und könnten daher mit einer KI-Applikation supported werden, vielleicht sogar ersetzt werden. Also das ist für mich die Conclusio. Und ich glaube, in den seltensten Fällen werden wir sagen, ja, das wird jetzt komplett AI machen, aber zumindest ein Stück weit.
Ein Stück weit. Und ich würde noch aufgrund der Diskussion, habe ich jetzt gemerkt, ist ein Schritt vorher wahrscheinlich sogar noch sinnvoller, erstmal in den offenen Diskurs im Team zu gehen. Unabhängig davon, ob ich eine offene Stelle habe, unabhängig davon, ob ich wirklich was ersetzen will oder nicht. Wir sehen gerade in vielen Unternehmen, dass diese Sorge da ist und dieses Unwissen paralysiert. Und ich glaube, das zu adressieren, unabhängig davon, wie ich dann weiter vorgehe, ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt, der vor des Neudenkens kommt. Was könnte man denn machen? Sondern erstmal zu schauen, wie gehen wir damit um? Was verstehen wir darunter? Ein gemeinsames Verständnis zu bekommen. Was geht nicht? Wo stehen wir da gerade als Unternehmen, als Mensch, als technologisches Supportsystem? Das würde ich noch zuvor schalten. Finde ich ganz wichtig, den Diskurs zu suchen.
Kannst du zum letzten Gedanken nochmal vielleicht ein, zwei weitere Sätze spendieren, wie du das machen würdest? Also stelle ich mir dann vor, du machst ein Team-Meeting und nennst es einfach AI-Austausch und lässt Leute mal ausspeichern. Wie macht man sowas geschickt?
Also wie würde ich es normalerweise machen? Ich würde es wahrscheinlich erstmal spielerisch angehen. Also je nachdem, wo mein Team eben steht, wo ich weiß oder nicht weiß, wo die stehen gerade. Wenn ich da bisher keine Berührungspunkte mit hatte, mit KI oder mit Ähnlichem, dann gibt es ja so ein paar schöne, ich nenne es mal Übungen, wo du einfach mal dich selber malen lässt als Avatar, wo du sagst, hier, stell dir ein paar Fragen und also spielerisch aufnehmen. Aber im Grunde geht es ja darum zu sagen, hey, welche Erfahrungen haben wir damit, welchen Wissensstand haben wir gerade und lass uns einfach mal austauschen, wo wir denken, dass wir damit stehen. Ja, ich glaube, ich würde immer sagen, lasst eine Stunde mal zusammensetzen und gucken, wo steht das Team gerade. Eigentlich so ein Assessment, nicht Assessment im Sinne von strukturelles Erfassen, sondern reinhören. Wo stehen die Leute emotional damit? Vielleicht muss ich auch vorher mal mit in meinen Joe Fixen das auch mal aufnehmen. Ja, und das nicht im Teammeeting von Anfang an machen, sondern erstmal reinhören bei einigen Leuten, wo ich weiß oder vermute, dass die vielleicht eher Schwierigkeiten mit dem Thema haben, mal individuell reinzuhören, bevor ich das ins Teammeeting gebe. Aber ich halte es für wichtig, das irgendwann dort zu besprechen und zu schauen, wo steht denn jeder Einzelne damit und was wollen wir als Team aktiv jetzt machen oder auch nicht, ganz bewusst auch zu entscheiden, hey, wir machen damit jetzt erstmal nichts. Das ist für mich auch okay, aber ich glaube, einfach das totzuschweigen ist, glaube ich, die falsche Alternative.
Klingt für mich nach Berührungsangst nehmen und vielleicht mal einen Reality-Check machen. Wo ist denn das Thema bei den Leuten gerade?
Reality-Check machen und ich glaube, dass das, wenn du in einem Unternehmen bist mit mehreren Teams, macht es Sinn, sich dann auch mal als Führungsteam zu unterhalten, zu sagen, hey, wo steht denn euer Team eigentlich gerade, um zu gucken, wo kann man Dinge zusammenschmeißen, weil das werden die höchstwahrscheinlich die gleichen Themen in den meisten Teams sein, dass du auch dort hast du Early Adopters und ein paar Laggards und wie auch immer und wirst die zusammenbekommen können, egal ob die im Finance, im IT, im HR-Bereich oder in der Produktion sind. Ich glaube, die Grundbedürfnisse der Leute sind relativ ähnlich und das kannst du bündeln, meines Erachtens. Dafür brauchst du jetzt auch keine großen Beratungsunternehmen, sondern das geht aus dem Unternehmen selber heraus, um sich einfach mal auszutauschen mit offenem Visier. Und dann kannst du immer noch überlegen, bewegen wir uns jetzt weiter strukturiert oder nicht? Und dann kannst du dir vielleicht Hilfe holen, um dieses weiterzuführen. Aber ich glaube, die ersten Schritte kann jedes Unternehmen für sich selber erstmal definieren.
Sehr schön. Dann können wir vielleicht unser Gespräch schließen mit dem Appell, dass wir sagen, Mitte 26 Deutschland, es ist wirklich 5:12. Wenn wir jetzt noch im Gestaltermodus sein wollen und nicht von außen gestaltet werden wollen, müssen wir an die Leader appellieren, dass sie proaktiv dieses Thema aufnehmen, annehmen, neugierig sind, Neugierde kreieren und spielerisch, wie du sagst, aber proaktiv das Thema angehen und jede Rolle, jeden Prozess und jede Abteilung mal zumindest durchdenken, durchdiskutieren mit der Frage, wo kann künstliche Intelligenz heute helfen, Dinge zu unterstützen, wenn nicht selber zu ersetzen, damit der Mensch dennoch in einer anderen Form, in einer anderen Spielart relevant bleibt.
From Fear to Excitement. Ne? Ich glaube, das ist das positive Umfeld, Anreize zu schaffen, sich damit zu beschäftigen und die Sorgen ernst zu nehmen, aber eben nicht an den Teufel an die Wand zu malen, sondern immer wieder zu schauen, was könnte denn sein im Positiven, ne? dieses Positivbild zu zeichnen. Das ist, glaube ich, für mich Quintessenz. Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.